Mediathek der Zeppelin-Universität präsentiert.
Professor Dr. Udo Göttlich und Dr. Martin Herbers am Research Day der Zeppelin-Universität am 4. Februar 2015.
Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Vortrag, den ersten Vortrag im Slot, wie Marian Aloff gezeigt hat, über den Mediatisierungsbegriff in einer gewissen Weise miteinander verwoben sind. Und unser Beitrag wird im Wesentlichen ein kleiner Forschungsbericht über ein Forschungsprojekt sein, das gerade seit September in seinen Anfängen steht. Es handelt sich um das Forschungsprojekt Mediatisierte Medienrezeption im DFG-Schwerpunktforschungsprogramm 1505 Mediatisierte Welten. Und ich zeige Ihnen mal, wo überall die Forschungsprojekte in Deutschland, die diesem Schwerpunktprogramm zugeordnet sind, in der nunmehr dritten Forschungsphase beheimatet sind. Das ist von der Homepage des Bremer Koordinationsprogramms. Ich lasse mal einige Flyer rumgehen zu diesem Programm. Die sind auch zum Download gerne erreichbar, auch in englischer Sprache, Herr Nains. Ich habe leider nur die Deutschen. Was ist eigentlich die Idee von diesem Schwerpunktforschungsprogramm der DFG? Es ist die Idee, ein spezifisches Forschungsfeld, ein spezifisches Forschungsthema, hier das der Mediatisierung, über mehrere verschiedene Förderphasen hinweg im Verbund unterschiedlicher Einzelprojekte, die unter das Dach oder zum Dach des Forschungsschwerpunktprogramms einen Antrag stellen, über 6 Jahre lang zu fördern, wobei nicht alle Projekte 6 Jahre lang gefördert werden. Also jene Projekte, die hier blau sind, sind jene, die über dann 6 Jahre laufen. Oder waren es die roten? Ja, die roten, sehen Sie, die roten Programme sind die, die über 6 Jahre laufen. Die blauen sind 4-jährige. Und dann gibt es auch eine Reihe von Projekten, die eben nur 2 Jahre gefördert werden. Der Mediatisierungsschwerpunkt, und da haben wir dann einen Anknüpfungspunkt an den Begriff der Mediatisierung, geht hier zurück auf die Initiative des Bremer ZEMKI, das Zentrum für empirische Medienforschung und Kommunikationswissenschaft, von Andreas Hepp und Friedrich Krotz und Kollegen gegründet und dort eben auch als Koordinationszentrum für den Schwerpunktprogramm angesiedelt. Und in der ersten Förderphase waren 12 Projekte dabei, in der zweiten Förderphase entsprechend auch wieder 12 Projekte und in der dritten. Das ist aber nicht zwangsläufig der Fall. Es können auch durchaus weniger Projekte in den unterschiedlichen Phasen sein. Und dieses Konzept der Schwerpunktforschungsprogramme wird von der DFG im Wesentlichen seit Mitte der 90er Jahre stärker verfolgt. Sonst ist ja das übliche Verfahren innerhalb der DFG, entweder Einzelprojektförderung zu erhalten oder aber schon länger etabliert, seit den 80er Jahren im Grunde die Sonderforschungsbereiche, die dann im Unterschied zu Schwerpunktforschungsprogrammen an einer Universität beheimatet sind und hier eben entsprechend an unterschiedlichen Standorten in Deutschland. Das Schöne ist, dass der Bodensee diesmal mit 2 Projekten schon vertreten ist, während Konstanz das Projekt Skopische Medien von Knorr-Cettina beheimatet, ist hier, ohne dass Friedrichshafen steht, zu vermuten, dass doch die Zeppelin-Universität beheimatet ist. Gut, das wollte ich Ihnen nur so zum Einstieg bieten, dass Sie wissen, in welchem Rahmen wir dort nun in der dritten auslaufenden Förderphase von 2014 bis 2016 mit unserem Projekt beheimatet sind. Was ist eigentlich die Idee unseres Projektes und wie docken wir mit unserer Fragestellung der mediatisierten Medienrezeption nicht nur nun in diesem Mediatisierungsschwerpunkt an, sondern was ist eigentlich auch unter Einzelprojektperspektive dazu zu sagen? Zunächst mal, glaube ich, ist es ganz sinnvoll, es zweischrittig zu machen. Wenn wir von mediatisierter Medienrezeption sprechen, so ist das ein Versuch, in einer gewissen Weise die Frage und Problemstellung der Wirkungs- und Rezeptionsforschung mit Blick auf den Wandel der Mediennutzung, mit Blick auf das Hinzutreten neuer Medientechniken in den Prozess der Rezeption zu erweitern und fortzuschreiben. Und dabei stellt sich dann in der Tat die Frage, inwiefern auch der Mediatisierungsbegriff als ein Klammerbegriff hier erlaubt, empirisch als auch theoretisch begründet mit der Rezeptionsforschung anzuschließen. Was wir in dem Projekt keineswegs machen, ist Wirkungsforschung. Obwohl oftmals so im Zusammenhang einer Darstellung von Rezeptionsforschung immer noch der Wirkungsbegriff mitschwingt, sind wir mit unserem Projekt eher der Problemstellung zugewandt, wie die Medienzuwendung, Mediennutzung und auch Rezeption im Rahmen des Alltags und den alltäglichen Praktiken passiert und welche Rezeptionsmodi dabei entstehen. Man kann sich den Unterschied, glaube ich, zwischen Wirkung und Rezeption dahingehend ganz gut erklären, indem man sagt, die Wirkungsforschung arbeitet mit empirischen Hypothesen und versucht mit Blick auf einen bestimmten Stimulus eine Einstellungsänderung bei bestimmten Nutzern oder Rezipienten zu erheben, abzufragen, herauszufinden, während die Rezeptionsforschung weitaus komplexer den gesamten Prozess von der vorrezeptiven Phase bis zur nachrezeptiven Phase in den Blick nimmt und dabei unterschiedliche Querschnitte verfolgt, ohne den Wirkungsbegriff in irgendeiner Weise dort in Anschlag bringen zu müssen. Ich halte auch mit Blick auf aktuelle Medienentwicklungen den Wirkungsbegriff für mittlerweile nicht mehr haltbar, weil er durchaus vergisst, dass die Frage der Rezeption und der Aneignung von Medien mittlerweile in einem so komplexen kulturellen Zusammenhang steht, dass man sozusagen biografisch für jedes Individuum, dem man Wirkungen nachweisen will, erheben müsste, wie er eigentlich kulturell kontextualisiert ist und warum er jeden Stimulus nun in so einer genauen Perspektive dekodiert, wie es der andere nicht tut. Das ist ein weitaus komplexes Problem. Das schafft, glaube ich, keine Datenmatrix mehr in irgendeiner Weise abzubilden. Und es gab ja auch in den 80er Jahren einen Bericht der Deutschen Forschungsgesellschaft zum Status der Wirkungsforschung. Und dabei ist ja interessant, dass sogar eingeschworene Wirkungsforscher gegenüber der DFG eingestanden haben, dass der Begriff eigentlich überhaupt nicht mehr zu retten sei. Und dennoch finden wir bis heute, vor allem im administrativen Rahmen, immer wieder noch einen Rückgriff genau auf diese Frage der Wirkung, genau wie wir einen Rückgriff auf Fragen der Agenda-Setting finden. Das ist in unserem Projekt kulturwissenschaftlich gesehen zu kurz gesprungen, weil wir mit vielen unserer Thesen und Fragestellungen doch eher an dem aktiven Zuschauerkonzept der britischen Cultural Studies anschließen und dabei eben keine Frage eines linearen Kommunikationsaktes vom Stimulus bis zur Wirkung verfolgen, sondern eher einen kulturellen Kreislaufprozess der Produktion und Reproduktion von Bedeutungen. Und damit sind wir eigentlich schon ganz genau beim Thema der mediatisierten Medienrezeption. Wann kann man eigentlich von einer Mediatisierung der Rezeption sprechen? Weil alle Rezeption von Filmen, von Informationen, von Fernsehsendungen, von Kinobeiträgen, von Radioprogrammen ist ja in einer gewissen Weise gar nicht zu trennen von modernen Medien der Massenkommunikation. Das ist nun die Besonderheit dieses Schwerpunktforschungsprogramms, dass man versucht, die immer stärkere Durchdringung aller alltäglichen Praktiken im Zusammenhang nicht nur mit Medientechniken und der Überformung dieser Praktiken durch Medientechniken in den Zusammenhang zu bringen, sondern indem man es noch steigert und sagt, Medien sind im Grunde ubiquitär und sind in einer gewissen Weise, wie ich es gerne in meinem Medienbegriff sage, die Durchgangspunkte für soziale Praktiken. Ja, sie sind sozusagen nicht nur die Träger und nicht nur jene technischen Devices, die eine kulturelle Form prägen, sondern gerade indem wir ein spezifisches Medium für einen bestimmten Anlass nutzen, haben wir schon ganz bestimmte praktische Handlungskontexte, denen wir uns in einer gewissen Weise nicht entziehen können, die sogar schon eingeschrieben sind von unseren Kindesbeinen an, indem wir in der Nutzung dieser Geräte schon praktisch sozialisiert sind und auch bestimmte Habitusformen haben. Nun können wir in den letzten Jahren feststellen, dass aber ein entscheidender Wandel in der Mediennutzung eingetreten ist, dass wir nämlich, und das steigert dann nochmal diesen Begriff der Mediatisierung zur mediatisierten Medienrezeption, nun erleben, dass wir in der Rezeptionsphase, sowohl in der Selektionsphase als auch in der konkreten Aufnahmephase und in der Phase nach der Rezeption, ein Hinzutreten von Tablet-PCs, Smartphones, verschiedene Nutzung von Internetforen beobachten können, die vorher eigentlich nicht mit im Prozess der Nutzung anzutreffen waren. Und dadurch stellt sich vor allem für jüngere Nutzer, die man grob noch als Digital Natives beschreiben kann, für uns offenbar eine Veränderung der gesamten Mediennutzung vor. Diese wird nun abhängig in einer gewissen Weise von dem, was die Peers tun. Während frühere Mediennutzung im Wesentlichen als Orientierung beschrieben werden kann an dem, was Leitmedien in einer gewissen Weise über Themen sagen. Und wenn wir zum Beispiel jetzt fiktionale Inhalte betrachten, an dem, was die professionelle Fernsehkritik über bestimmte Angebote gesagt hat, wenn wir die Auswahl von Medienangeboten mal in den Blick nehmen, so wird auch das heute im Wesentlichen von den jüngeren Nutzern über die mobilen Devices nicht mehr in den Blick genommen. Die Auswahl orientiert sich viel stärker an dem, was andere Peers, sogar im internationalen Rahmen, in verschiedenen Foren posten. Das heißt nicht, dass die Medienkritik in einer gewissen Weise ein zeitliches Auslaufmodell ist. Viel spannender ist für unsere Fragestellung der mediatisierten Medienrezeption, welche neue Textgattung denn nun von den Usern, von den jüngeren Usern, an die Stelle tritt, in denen sie sich nun über ästhetische Kriterien, über Geschmacksfragen, über Fragen der Emotionalisierung und bis hin zu Fragen der Genre-Charakteristiken ausdrücken. Und wir müssen das an der Stelle natürlich ein Stück weit sortieren, weil wir nicht alle Fragen, die da auftreten können, behandeln können. Aber spannend ist sicherlich auch, dass man, und das wird unser Projekt hoffentlich zeigen, auch sehen kann, dass von der Produktionsseite in einer gewissen Weise verstärkt genau auf diese unmittelbaren, instantanen Rückmeldungen zurückgegriffen wird, um vor allem in der Serienproduktion, weil man nun mal diese Rückmeldung hat, vielleicht viel schneller in der Produktion mit dem Zuschauer in Kontakt zu stehen. Das wäre das eine. Also halten wir fest, es gibt drei Phasen, die man unterscheiden kann. Also einmal die Veränderung der Orientierung in der Auswahl, dann die Veränderung der Bewertung in der Rezeptionsphase selber, indem nämlich der Second Screen permanent bei der Betrachtung eines Tatorts zum Beispiel mit eine Rolle spielt. Und die Veränderung dann auch in der nachrezeptiven Phase, in der Auswertung der nachrezeptiven Phase, dadurch, dass es ja sogar von den spezifischen Sendungen, wie hier Tatort, eigene Homepages gibt, auf denen die Zuschauer eingeladen werden, ihre Bewertung auch wiederzugeben. Und so sind wir im Grunde zu der Hypothese gegangen, von der Orientierung zur Koorientierung. Das wäre das, was wir dann unter mediatisierte Medienrezeption als Auswirkung dieser Mediatisierung beschreiben wollen, dass nämlich diese Koorientierung nun im Rahmen der Peers selber abläuft und wir damit ein vollkommen anderes kulturelles Setting haben, in dem mediale Inhalte, mediale Formate und überhaupt die Medienkommunikation funktioniert. Das, glaube ich, ist ein ganz entscheidender Umbruch. Jetzt kann man sich an der Stelle und muss man sich sicherlich noch ein wenig mehr mit dem Begriff der Koorientierung auseinandersetzen, weil im Prinzip ist ja auch, Entschuldigung, wollte ich nochmal zurückgehen, das eine gewisse Form der Koorientierung, denn auch ein professioneller Medienkritiker ist ja in einer gewissen Weise Teilhaber meiner Kultur und ich orientiere mich in der Auswahl seiner medienkritischen Äußerungen ja an dem, was in einer Kultur gemeinsam geteilt wird. Aber die Form und Funktion der Leitmedien ist ja in der Tat auch, wenn man nochmal den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sich in seinem Credo vor Augen ruft, eher die Fragestellung, Orientierung, Information und Unterhaltung zu bieten. Und da ist nicht von Koorientierung die Rede. Und hier passiert nun in der Tat etwas ganz Spannendes in einem viel breiteren Maßstab, instantan, delokalisiert und zeitenthoben und in einem möglicherweise sogar globalen Wirkungsrahmen. In den 60er, 70er, 80er Jahren war das eigentlich diese Koorientierung reserviert für Abonnenten von gewissen Fanzines. Das war der harte Kern von Fans. Die haben sich immer schon über Rockbands bis hin zu Fernsehprogrammen und Lieblingsfilmen in einem sozusagen Kernrahmen aneinander orientiert. Nun löst sich das auf und wird in einem viel breiteren Maße dann auch gesellschaftlich verbreitet und verändert sicherlich auch den ganzen Modus und Habitus der Rezeption. Damit ordnet sich unser Projekt in den Rahmen der Mediatisierungsforschung, in den Rahmen der Nutzungs- und Rezeptionsforschung und in den Rahmen der Active Audience Studies ein und versucht gerade diesen Aspekt der aktiven Zuschauerforschung dahingehend zu erweitern, dass ich auch wieder mit Blick auf die Ergebnisse, wo Martin Herbers gleich noch was zu sagen wird, wie wir eigentlich an Ergebnisse kommen wollen und welche Gruppen wir betrachten, die Idee meiner Habil wieder aufgreifen will, nämlich diese Kreativität des Handelns in der Medienrezeption mit Blick auf die Analyse der Textgattungen, die dort entstehen, verfolgen und vertiefen will. Ich glaube, wir sollten die letzten Minuten dieses Zeitslots nutzen, um nochmal auf die empirische Seite des Projekts zu schauen, wo wir auch gerne von Ihnen noch vielleicht Anregungen und Kritik hören.
Bitte. Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren, auch noch von mir. Ich bin jetzt hier verantwortlich für die empirische Seite des Projektes. Wir müssen jetzt diese Mediatisierungswolke so ein bisschen abregnen lassen und halt schauen, wie kommen wir jetzt zurück auf die Erde, wie kommen wir in die mediatisierten Welten und wie kommen wir vielleicht auch in die mediatisierten Lebenswelten hinein. Das heißt, wir wollen uns jetzt hier anschauen, wie verändert sich eigentlich Medienrezeption durch technische Devices? Welche neuen Formen der Rezeption bilden sich hier? Das heißt, wir haben hier einen noch relativ frischen, relativ unbeforschten Forschungsstand. Das heißt, wir werden uns dem Ganzen eher explorativ nähern, eher qualitativ nähern. Und wir haben die Idee, dass sich diese Medienrezeptionsveränderung auch als ein zeitlicher Prozess darstellt. Das heißt, wir müssen irgendwie schauen, wie verändert sich Medienrezeption über der Zeit, die wir aber momentan eher nur statisch aufnehmen können. Das heißt, wir haben die Idee, die Veränderung der Medienrezeption anhand von drei Mediengenerationen in Anführungszeichen zu erfassen. Wir wollen schauen, wie verändert sich vielleicht dieses Mediennutzungsverhalten über die Zeit, indem wir drei unterschiedliche Gruppen aufmachen. Fangen wir vielleicht mal mit den beiden Extrempunkten an. Wir haben auf der ganz linken Seite die Gruppe, über die Udo Göttlich gerade schon referiert hat, die Digital Natives, die quasi jetzt in die Medienwelt hineingehen, die sich jetzt mit Second Screens auseinandersetzen, die jetzt Fernsehen schauen, vielleicht sogar über diesen Second Screen, ne, und die sich im Rahmen ihrer Rezeptionsweise vielleicht sogar schon eher koorientiert gebaren. Ne? Das heißt, das klassische lineare Fernsehen, das einen Rahmen, einen Programmrahmen vorgibt, hat hier vielleicht gar keine Wirkmächtigkeit mehr. Hier gibt es vielleicht eher die Peers, die sich wechselseitig Sendungen empfehlen, wie zum Beispiel US-amerikanische Qualitätsfernsehserien, wie zum Beispiel Breaking Bad, wie Game of Thrones und so weiter und so fort. Auf der anderen Seite, hier ganz rechts dargestellt, haben wir die habitualisierten Mediennutzer, die vielleicht im Alter 50 plus sind, die mit dem Fernsehen aufgewachsen sind, die mit dem klassischen linearen Fernsehen und dessen Bewertungs- und Kommentierungsformen aufgewachsen sind. Und das heißt, wir könnten hier eher davon ausgehen, dass hier Menschen zu finden sind, die vielleicht einen ganz stark ritualisierten Fernsehgebrauch haben, die jeden Sonntag Tatort gucken, egal was kommt, weil der Tatort kommt. Ne? Und hier haben wir vielleicht eher andere Auswahlformen, die vielleicht nicht so sehr stark peer-orientiert sind. Spannend wird es jetzt, wenn wir annehmen, dass sich dieses Verhalten und diese Verhaltensänderungen nicht im digitalen Modus, also entweder hat man das oder man hat es nicht darstellt, sondern dass das über die Zeit wächst. Und deswegen haben wir eine Gruppe angelegt, die wir im Alter von 30 bis 49 Jahren, also zwischen den Natives und den habitualisierten Mediennutzern vermuten, die wir als In-Betweeners bezeichnen, die sowohl Verhaltensweisen der Natives aufzeigen können, als eben auch Verhaltensweisen der habitualisierten Mediennutzer, ne, die sich vielleicht ein festes Repertoire an Fernsehserien, ein festes Repertoire an Fernsehprogrammen zugelegt haben, dann aber trotzdem vielleicht koorientiert durch Empfehlungen von Kollegen, von anderen Peers vielleicht sich neuen Formen zuwenden und neuen Serien zuwenden. Wie wollen wir das herausfinden? Wir wollen im Wesentlichen Leitfadeninterviews mit Vertretern dieser Gruppen hier führen, wo ich Ihnen gleich noch ein bisschen was zu berichten möchte, wo wir dann diese unterschiedlichen Nutzungs- und Rezeptionsformen abfragen und einfach mal schauen, wie sich Fernsehnutzungsverhalten heutzutage darstellen kann. Das Ganze kann man eben halt auch mit Medientagebüchern stützen, weil in den Leitfadeninterviews vielleicht doch mal etwas vergessen wird. Und wenn Sie dann noch aktiv werden und vielleicht über digitale Kanäle etwas posten, was wir bei den Natives und den Inbetweeners ganz stark vermuten, dann möchten wir diese Postings eben auch analysieren. Hier interessiert uns vor allen Dingen dasjenige, was über Twitter läuft, wie hier sich zum Beispiel die Natives gegenseitig Programme empfehlen und oder diese kommentieren. Der aktuelle Stand im empirischen Bereich ist, wir sind in der Vorbereitung der Empirie. Wir befassen uns momentan eher mit den Gruppen der Inbetweeners und der habitualisierten Mediennutzer, wo wir jetzt versuchen, Probanden zu bekommen bzw. Studienteilnehmer zu bekommen. Und wir sind hier im Friedrichshafener Raum unterwegs und haben uns hier an größere Friedrichshafener Unternehmen gewandt, zum einen die ZF und zum anderen Rolls-Royce Power Systems, weil wir hier genau diesen Altersdurchschnitt einfach mal vermuten, weil wir hier genau diejenigen Leute vermuten, die uns hier über ihr Fernsehverhalten Auskunft geben können, weil sie hier einen repräsentativen Bevölkerungsquerschnitt abbilden. Und wir machen das momentan so, dass wir jetzt bei ZF schon waren, zu Rolls-Royce dann in der nächsten Woche gehen werden und uns in die Betriebskantinen gestellt haben und dort aktiv mit Flyern in der Hand Leute angesprochen haben, ob sie nicht Lust hätten, an einer wissenschaftlichen Studie über das Fernsehen teilzunehmen, einfach mal Auskunft geben können oder wollen, besser gesagt, über ihr Fernsehnutzungsverhalten. Und die ersten Interviews starten jetzt in der nächsten Woche. Ne? Also wenn Sie hier mal Leute sehen, die Sie hier noch nicht gesehen haben, die gehören zu uns. Ne? Was wir jetzt auch machen, wo wir noch so ein bisschen in der Erprobungsphase sind, wo uns Herr Puschmann auch schon wertvollen Input gegeben hat, ist nämlich die Frage, wie gehen wir jetzt mit dieser ganzen Twitter-Geschichte um, wie gehen wir jetzt mit den Postings um, die wir vor allem bei den Digital Natives vermuten. Hier sammeln wir erstmal Tweets zum Hashtag Tatort. Da haben wir eine bestimmte Software für gefunden und schauen erstmal zu, was kommt da eigentlich, welche Formen von Kommentierung werden hier abgegeben. Und hier sind wir noch dabei, ein methodisches Instrumentarium zur Inhaltsanalyse zu entwickeln. Momentan kümmern wir uns also eher um die Inbetweeners und die habitualisierten Mediennutzer. So viel vielleicht zum empirischen Teil. Vielleicht rundet das Ganze jetzt auch nochmal ab, sodass wir sehen, wie wir von dieser Grundidee einer mediatisierten Medienrezeption jetzt konkreter in die Dinge reingehen können. Vielleicht nutzen wir aber den Rest der Sitzung einfach nochmal, um nochmal Nachfragen stellen zu können und uns nochmal ein bisschen löchern und vielleicht auch Empfehlungen geben zu können. Aber ansonsten bedanken wir uns erstmal sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Sie hörten
Professor Dr. Udo Göttlich und Dr. Martin Herbers am Research Day der Zeppelin-Universität am 4. Februar 2015.
Produziert von Welle 20.